möchte, dass du dich öffnest. Was ist hier los? Warum öffnet er das jetzt nicht?
Sei doch nicht so ungeduldig.
Bin ich immer, weißt du doch.
Ja.
Wie haben wir das letztes Mal nochmal hingekriegt, dass ich alles lesen kann, weißt du das noch? Du hattest das, glaube ich, gemacht, dass das hier nicht so abgeschnitten ist, weißt du? Also geht's auch.
Ja.
Ja.
Ist denn die Aufnahme schon gestartet?
Ja.
Ach so. Das heißt, es war jetzt sozusagen schon unser Intro.
Nein.
Lass das doch mal drin.
Darf ich trotzdem noch meinen Spruch sagen?
Darfst du.
Moin moin und willkommen zurück auf der anderen Seite. Ich bin Lena.
Ich bin Michi.
So, heute geht's um einen ziemlich aktuellen Fall, würde ich mal so sagen.
Mhm.
Wieder die obligatorische Frage, Sarah M., hast du von dem Fall schon gehört?
Gibt bestimmt nur eine in Deutschland. Aber die persönlich kenne ich gerade nicht.
Gut, dann fangen wir einfach mal an. Also Sarah M. wurde um 2003 rumgeboren. Über die Familie kann man nicht so viel finden, die halten sich ziemlich aus der Öffentlichkeit raus. Ich habe rausgefunden, dass sie eine Schwester hat. Ich werde den Namen hier aber nicht sagen, weil, wie gesagt, die Familie hält sich halt ziemlich raus und da möchte ich jetzt auch niemanden irgendwie exposen. Auf jeden Fall hat die Schwester in der Kindheit mit Depressionen und selbstverletzendem Verhalten zu tun gehabt und hat vor ungefähr 5 Jahren einen Sohn bekommen. Aber auch seinen Namen werde ich jetzt nicht sagen. Sarah M. selber ist seit 2017 öfters mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Also ungefähr ab dem 14. Lebensjahr wurde auch einmal zwangseingewiesen. Wo halt die Frage ist, ist sie erst auffällig seitdem oder war sie vorher auch schon auffällig, aber nicht strafmündig unter 14? Sie musste unter anderem zum Beispiel mal Sozialstunden ableisten wegen Beamtenbeleidigung. Also sie hat wohl Polizistinnen als Schlampen und Hurensöhne bezeichnet. Im Allgemeinen kann man sagen, sie waren großer Fan von Massenmördern, vor allem von Ramirez, der in den USA wegen 13-fachen Mord zum Tode verurteilt wurde, und auch Ted Bundy, der wegen 31-fachen Mords zum Tode verurteilt wurde, hatte in ihrem Kinderzimmer sehr viele Fotos von den beiden an den Wänden kleben, war in Ramirez richtig gehend verliebt. Sie hat teilweise auch Drogen genommen, hat sich in der Schule Hakenkreuze auf die Hände gemalt, hat im Internet mit Freunden diskutiert, ob man vielleicht Jack the Ripper nie gefasst hat, weil er eigentlich eine Frau war und man halt Frauen nicht verdächtigen würde, sowas zu tun. 28. April 2021 hat sie sich auf 3 verschiedenen Datingportalen Profile gemacht mit dem Namen Domina Cherry. Und am 1. Mai 2021 hat sie dann auf Badoo Syed E. kennengelernt. Sie hat insgesamt auf allen 3 Profilen mit 241 Männern geschrieben. Und Syed ist eigentlich der, den sie als erstes getroffen hat. Er kam 2014 aus dem Irak nach Deutschland und hat dann hier als Wachmann gearbeitet. Auf Badoo hat am 1. Mai auch ein Emre sie gefragt, bist du des Teufels Braut? Und sie hat darauf geantwortet, höchstpersönlich. Syed wollte sich auch gleich am 1. Mai mit ihr treffen. Das ging wohl ziemlich schnell bei den beiden. Er hat sie dann auch Schatzi genannt. Sie hat ihm kleine Herz-Smileys geschickt. Der Oberstaatsanwalt sagte später, er wohnte, und das war sein Pech, in Nürnberg. Er hatte Zeit und ein Auto. Und das besiegelte sein Schicksal. An dem Tag hat sie dann einer Freundin noch eine WhatsApp geschrieben, in der irgendwie, oder eine Sprachnachricht per WhatsApp geschrieben, wo sie gesagt hat, ich gehe jetzt raus und will meinen ersten killen. Und ich treffe mich jetzt mit einem Kanacken. Ich bin so aufgeregt, es pisst wie Sau draußen. Wünsche mir Glück, dass es hinhaut. Ich habe echt mega Schiss. In der Nachricht hat sie dann auch einen konkreten Plan geschildert, was sie mit Syed vorhat. Sie würde zu ihm sagen, ich habe eine Überraschung für dich, mach mal die Augen zu. Und dann hat man wohl in dieser Sprachnachricht Geräusche gehört, wie so ein zustechendes Messer, also so ein Tschick-Tschick-Tschick, hat sie dann gemacht. Die Freundin hat aber die Nachrichten nicht ernst genommen und hat deswegen die Polizei nicht gerufen, hat aber zu Sarah gesagt, dass ihr Plan auch nach hinten losgehen könnte. Und hat noch gefragt, wie willst du das denn schaffen, ohne in den Knast zu gehen? Und hat dann auch gleich gegoogelt, ob man bestraft werden kann, wenn man von einem versuchten oder von einem geplanten Mord weiß und nichts dagegen unternimmt. Das wird ihr jetzt wahrscheinlich auch vor Gericht zum Verhängnis werden, also dieser Freundin. Sarah hat zeitgleich gegoogelt, auf Englisch, wohin man im Hals stechen muss, um jemanden zu töten und wie lange es dauert, bis eine Person verblutet ist. Syed hat Sarah dann um 20.16 Uhr ungefähr mit dem Auto an der Bushaltestelle in der Nähe von ihrer Wohnung abgeholt. Und die beiden wollten eigentlich die Nacht zu zweit in einer einsamen Hütte im Wald verbringen. 2 Monate vorher war Sarah in die Psychiatrie eingewiesen worden, in Bamberg. Dort hat man ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und starke Suizidgedanken diagnostiziert. Sie wurde aber einen Tag nach der Einweisung gleich wieder entlassen. Und 5 Tage vorher, also bevor sie sich mit Syed getroffen hat, war sie in einem Baumarkt und wollte ein Campingmesser mit einer 12 cm langen Klinge kaufen. Sie hat es nicht bekommen, weil sie keinen Personalausweis dabei hatte. Ein Kumpel hat es dann für sie gekauft und hat auch zu der Kassiererin offen gesagt, dass er es nur für Sarah kauft, weil sie es ja nicht bekommt. Die Kassiererin hat es ihm aber trotzdem verkauft und er hat es dann an Sarah weitergeleitet. Am 1. Mai dann sind die beiden, also Zayed und Sarah, auf einen Feldweg gefahren, der eigentlich zu dieser Hütte führen sollte, wo sie ihn hinlocken wollte. Und Sarah hat Zayed dann unvermittelt dieses Campingmesser in den Hals gerammt. Syed konnte das Messer aber wieder rausziehen und aus dem Auto Richtung Straße flüchten. Da hat er dann ein Auto angehalten. Ein 38-jähriger Grafiker hat irgendwie sofort das viele Blut bemerkt und sagte, also am eindrücklichsten, was ihm im Gedächtnis geblieben ist, war einfach diese Todesangst in Syeds Augen. Und als zweites hat er eine Krankenschwester angehalten. Und unter der Anleitung von dieser Krankenschwester hat der Mann, der zuerst angehalten hat, halt mit der Hilfe der Krankenschwester erste Hilfe geleistet und die haben einen Krankenwagen gerufen. Das hat aber leider nicht geholfen. Also Zayed ist 3 Wochen später im Krankenhaus verstorben an den Verletzungen. Die Tatwaffe selber konnte auch an dieser Bundesstraße gefunden werden. Sarah selber wurde kurz nach der Tat in Ebermannstadt festgenommen. Das ist ungefähr 37 Minuten zu Fuß vom Tatort entfernt. Und die Zeugen haben gesagt irgendwie, dass sie wohl, also sie war weiß geschminkt, hatte eine zerrissene Strumpfhose, hatte keine Schuhe an. Wie sie auch in der Sprachnachricht gesagt hat, es hat geregnet, also sie ist ohne Schuhe durch den Regen gelaufen. Man hat sie dann gefragt, ob alles in Ordnung mit ihr ist, weil sie halt einfach so ein bisschen merkwürdig aussah, sag ich mal. Und sie meinte dann irgendwie nur, nee, ich bin eine scheiß Mörderin. Und dann hat sie gelacht und hatte irgendwie auch Blutflecken im Gesicht und daraufhin haben die Leute dann die Polizei gerufen. Die Polizei meinte dann zu den Leuten, ob sie die junge Frau, also Sarah, im Auge behalten könnten. Das haben sie halt gemacht. Haben dann noch bei der Festnahme zugeguckt, weil sie ja noch vor Ort waren. Und als Sarah an den Zeugen vorbeigeführt wurde, hat sie wohl so ein Wuh in deren Richtung gemacht. Also die eine Frau hatte irgendwie gesagt, sie hat gelächelt und wirkte halt sehr provozierend, also dass sie noch dieses Geräusch zu uns gemacht hat, so, aber irgendwie überhaupt nicht, als wenn sie irgendwas bereuen würde oder hat auch nicht geweint oder so. Sarah selber ist dann auch ins Krankenhaus erstmal eingewiesen worden und da war eine Polizistin zu ihrer Bewachung abgestellt, die auch geschockt war, also wie sie im Nachhinein sagte, sie hat sich wohl mit Sarah einfach unterhalten und Sarah hätte dann zu ihr gesagt, dass sie es sehr schade fände, dass sie jetzt wegen einem versuchten Mord ins Gefängnis muss, weil der Kerl ja nicht gestorben ist und eigentlich hat sie noch viel mehr geplant. Schließlich hätte sie ja so viele Männer im Internet kennengelernt und eigentlich wollte sie noch mehr treffen und denen die Kehle durchschneiden und wollte jeden Tag einen killen. Und die Polizistin sagte, die hat das irgendwie so trocken und ruhig erzählt, so als wenn man irgendwie sich abends zum Grillen verabredet und bespricht, was man so mitbringt. Wer besorgt den Kartoffelsalat, wer besorgt die Würstchen, so ungefähr, so als wenn es das Normalste der Welt wäre, Leute umzubringen. Der Verteidiger von Sarah sagte dann später vor Gericht, dass man die Aussage der Polizistin nicht werten könnte, weil es eine verkappte Vernehmung gewesen wäre, indem man sie in ein Gespräch verwickelt. Und außerdem hätte sie ja unter Schmerz- und Beruhigungsmitteln gestanden und deswegen wäre diese Aussage überhaupt nicht zu werten. Sarah kam dann erstmal in Untersuchungshaft und hat dann verschiedene Briefe aus der Haft geschrieben. Sie hat dann ihrer Mutter zum Beispiel geschrieben, dass es manchmal ganz amüsant wäre und die Männer jubeln mir alle zu, ich bin ein richtiger Star hier. Aber es wäre natürlich viel besser, in einem US-Gefängnis zu sitzen, weil die einfach so geile orangene Anzüge haben. Sie sagte dann zu ihrer Mutter, sie möchte gerne eine schwarze Lederjacke und ein weißes Oberteil, das auch bitte nicht so weit sein soll, sondern schön eng, damit sie gut aussieht. Und sie wollte Make-up und ein Foto von dem Massenmörder Ramirez. Und hat ihrer Mutter dann auch gesagt, dass der bestimmt keinen schlechten Einfluss auf sie hat, aber sein Anblick würde ihr helfen, die Zeit zu überstehen. Und außerdem wäre das ja ihr Schatz, das wüsste ihre Mutter ja. Ihre Mutter hat ihr dann auch Geld in die U-Haft geschickt, davon hat sie sich Haarfarbe gekauft und hat dann ihrer Mutter gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Selbst wenn ich die gefährlichste Serienmörderin der Welt wäre, dann würde ich meiner Familie nie etwas antun. In einem Brief, den sie an einen Bekannten geschrieben hat, hat sie zu der Tat selber Stellung genommen. Sie hat geschrieben, was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall keine Notwehr. Auf jeden Fall war es ein geplanter Mord. In einem anderen Brief hat sie geschrieben, dass sie selbst immer Mobbing und Gewalt erlebt hat in ihrer Kindheit, in der Schule, im Privatleben. Und ein ehemaliger Freund hätte sie während einer Party so lange gewürgt, bis sie Angst hatte, dass sie sterben müsste. Und dann hat er sie vergewaltigt und hat danach noch Nacktbilder von ihr gemacht und im Internet versendet. Ob das stimmt, weiß man nicht, aber das steht halt in dem einen Brief drin, den sie geschrieben hat. Und in einem anderen Brief an jemand anders hat sie geschrieben, dass sie jetzt als Jugendliche ins Gefängnis kommt und dass sie dann ja erst mit Ende 20, wenn sie schon eine alte Frau ist, wieder rauskommt. Das würde sie halt auch sehr stören. Der Richter später hat von einer selten gesehen emotionalen Kälte, die uns hier entgegengetreten ist, geredet. Er hat bei Sarah keinerlei Reue gesehen. Ein Psychiater gegenüber hat sie erst Reue gezeigt, als das Gutachten sehr, sehr negativ ausgefallen ist und sie dann Angst hatte, dass sie eine Sicherungsverwahrung im Anschluss noch bekommt. Da hat sie dann angefangen, Reue zu zeigen und zu sagen, dass sie es halt nicht wieder tun würde. So.
Also du hast jetzt gerade gesagt, dass sie bei dem Gutachter zuerst Reue gezeigt hat und dann...
Habe ich das so gesagt? Nein.
...später Reue gezeigt hat.
Nein. Sie hat erst Reue gezeigt, als das erste Gutachten sehr negativ ausgefallen ist. Habe ich das wirklich gerade falsch schon gesagt? Also sie hat erst Reue gezeigt, als das erste Gutachten sehr negativ war und sie Angst hatte, dass sie eine Sicherungsverwahrung noch im Anschluss bekommt. Da hat sie dann angefangen, Reue zu zeigen. Vorher nicht. Also vorher war sie da sehr gefühlskalt, hat halt auch weiterhin gesagt, dass sie eigentlich noch mehr geplant hatte, sozusagen. Während dem Prozess selber hat sie geschwiegen und nur ganz am Ende der Verhandlung gesagt, alles, was gesagt wurde, stimmt. Das Landgericht Bamberg hat sie dann nach 5 Verhandlungstagen wegen Mordes zu 12 Jahren Jugendstrafe verurteilt und außerdem auch eine Sicherungsverwahrung im Anschluss unter Vorbehalt. Das heißt, nach Ende der Haftzeit wird geprüft, ob diese Sicherungsverwahrung tatsächlich verhängt wird oder nicht. Der Richter sagte, dazu gebe es keine Alternative, wenn eine Mörderin verkündet, dass sie Anhänger von Serienmördern sei und selbst eine Serie beginnen wollte. Die Verteidigung von Sarah hatte auf 8 Jahre Haft plädiert, mit der Begründung, dass der Mord an Syed sehr stümperhaft gewesen sei und dass sie ja geradezu um ihre Festnahme gebettelt hätte und sich somit nicht in die Reihe ihrer verehrten Serienkiller einreihen könnte, weil sie sich viel dümmer angestellt hat. Ich meine, das stimmt, ja, aber nur weil jemand sich dumm anstellt, ist es ja trotzdem noch Mord, ne? Also, weiß ich nicht. Sie sitzt jetzt auf jeden Fall erstmal in der sozialtherapeutischen Abteilung einer Strafanstalt und die Vorsitzende Strafkammer hat an Sarah auch appelliert, die dort gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, um irgendwann wieder in die Gesellschaft integriert werden zu können. Sie soll zum Beispiel da ihre Schule zu Ende machen, soll vielleicht eine Berufsausbildung machen. Das gelingt aber halt alles nur, wenn sie ihre derzeitige Verweigerungshaltung aufgibt. Also weil sie im Prozess ja auch gar nichts gesagt hat. Und sie muss sich halt mit ihrer Schuld auch auseinandersetzen, weil sie ja wie gesagt auch erst Reue gezeigt hat, als halt das Gutachten so negativ war. Der Psychiater selber geht aber nicht von wahrer Reue aus. Also der Psychiater selber hat gesagt, dass sie immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und sie hat eine Persönlichkeitsstörung, ja, ist aber voll schuldfähig und weiß, was sie getan hat. Sarah selber hat das Urteil ziemlich unbewegt entgegengenommen, hat da gar nicht groß was zu gesagt und auch nicht darauf reagiert. Nach der Urteilsverkündung, als sie dann aus dem Saal gebracht wurde, zur Haftanstalt, hat sie ihre Hände gehoben und in den Handinnenflächen hatte sie Pentagramme gemalt. Da wurde erst vermutet, ob sie vielleicht so Richtung Satanismus, Satanskult oder so geht. Aber anscheinend hat ihr großes Vorbild oder ihre große Liebe Ramirez genau das Gleiche getan nach seiner Verurteilung. Also es gibt auch Fotos von ihm, wie er aus dem Gerichtssaal geführt wird und er hebt die Hände und in den Handflächen hat er halt Pentagramme. Und sie hat das wahrscheinlich eher so als Hommage an ihn gemacht, weil sie ja mit in die Reihe von diesen großen Serienmördern gehören möchte.
Wirkt für mich halt eher möglichst viel auffallen, provozieren, ne, also das,
ja,
sie eigentlich möglichst provokant eigentlich auftreten möchte.
Ja, das denke ich auch, aber das denke ich allgemein mit diesem Verhalten, also auch wo sie dann abgeführt wurde, dass sie dann zu den Zeugen, die ja die Polizei gerufen hatte, noch dieses gemacht hat und so, das ist ja auch sehr provozierend.
Mhm.
So nach dem Motto, habt ihr jetzt Angst vor mir, so in die Richtung, denn das mit dem Pentagramm, dass sie sich in der Haft ein Oberteil gewünscht hat, was möglichst eng sitzt, ja, schon sehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Mhm.
Möchtest du vielleicht in dem Rahmen mit Aufmerksamkeit und so ein bisschen was über die Borderline-Störung sagen?
Naja, letztendlich ist es halt eine Persönlichkeitsstörung, ne? Also emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus. Also gibt es halt zwei verschiedene, einmal den impulsiven Typ und den Borderline-Typus. Wobei mir es jetzt halt natürlich nicht ganz klar wird, wo da ihre Akzente sind. Also sie wirkt ja meistens sehr emotional unbeteiligt, was wo man ja schon sagt, emotional und instabil, hört man ja schon raus, ist ungewöhnlich, können die auch haben, aber eigentlich jetzt nicht über so einen langen Zeitraum. Und das hat sich da jetzt ja irgendwie so durchgezogen, dass sie eigentlich eher immer emotional unbeteiligt war. Ja, ansonsten, ja, da sage ich mal, das, was in der Bevölkerung ja, sage ich mal, über diesen Störungstyp am meisten bekannt ist, ist halt das selbstverletzende Verhalten oder selbstschädigende Verhalten. Nein, das und nein, das muss nicht immer Ritzen sein. Das ist in der normalen Bevölkerung ja nun mal so verbreitet, dass jeder mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sich ritzt.
Es kann ja bei ihr auch zum Beispiel schon der Drogenkonsum sein. Ist ja auch eine Selbstschädigung auf gewisse Art und Weise.
Oder häufig wechselnde sexuelle Kontakte, ne? Ungeschützt. Man weiß jetzt ja nicht, was alles noch vorausgegangen ist. Wenn sie sich da auf diesen drei Portalen angemeldet hat und mit über 200 Männern geschrieben hat, na, oder halt da ja auch, sag ich mal, so einen provokanten Namen gewählt hatte, wie
Domina Cherry.
Domina Cherry, so, ist ja schon alles, sag ich mal, für ein junges Mädchen oder eine junge Frau eigentlich so Sachen. Sie geht ein sehr hohes Risiko ein.
Ja, also zu dem Zeitpunkt, also 2021, war sie auch erst 18 Jahre alt. Also sie ist gerade volljährig geworden.
Genau, und dieses Hochrisikoverhalten, das zählt man im Prinzip eigentlich auch mit zu den selbstschädigenden Verhaltensweisen. Genau, so instabile Beziehungen sind noch charakteristisch für Menschen mit dieser Art Störung. Ja, und eben halt, sag ich mal, dieser starke Wechsel von Stimmungen, dass die einfach immer zwischen den Extremen auch hin und her springen.
Wie siehst du das denn? Also es gibt ja jetzt nicht so extrem viele Informationen zu ihrer Hintergrundgeschichte, sage ich mal. Aber würdest du denken, dass sie wirklich gemordet hat oder eine Mordserie starten wollte, wegen der Lust am Töten oder weil das die maximale Aufmerksamkeit bringt? Also, dass quasi die Ermordeten oder in dem Fall nur Syed, es ist ja zum Glück nur einer gewesen, ich sag mal in Anführungsstrichen Kollateralschäden sind, um halt Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Also für mich wirkt es so, ne? Also es ist ja schon alles irgendwie so, wirkt es so, um maximal aufzufallen. Und ich sag mal, wir haben jetzt ja keine Auszüge aus dem Gutachten. Also im Prinzip wissen wir eigentlich gar nichts, außer dass es zwei gab. Sag ich mal, sie hat es ja nicht versucht zu verheimlichen. Sie hat da vorher mit Menschen drüber gesprochen, dass sie jemanden umbringen will. Detailliert. Und sie hat auch danach ja nicht irgendwie Vertuschungsabsichten gehabt. Ja, also wäre sie mit Zeit noch bis zu der Hütte gefahren und hätte das da gemacht, wäre er nicht noch zur Straße gelaufen, würde ich jetzt mal vermuten. So, kann jetzt natürlich sein, gut, sie wird aufgeregt gewesen sein, das ist natürlich klar. Daran kann das liegen, dass sie, sag ich mal so, desorganisiert vorgegangen ist, dass sie jetzt nicht irgendwelche Vertuschungsabsichten offen hatte, sondern einfach ja blind drauf zugestochen hat. Intelligenzminderung wäre möglich, dass sie einfach dachte, ja, weiß ich nicht, komme ich schon mit durch. Wirkt jetzt aber von den wenigen Details, die ich kenne, jetzt eigentlich nicht so.
Nee, also das muss ich auch sagen. Das Gefühl habe ich nicht, weil es dafür meiner Meinung nach auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu gut geplant ist. Also, dass sie sich halt dieses Messer besorgt, dass sie noch googelt, an welche Stelle muss ich denn genau stechen, damit er möglichst schnell verblutet. Also, das spricht ja schon für eine gewisse Planung und auch Planungsintelligenz in meinen Augen.
Ja.
Also, an eine Intelligenzminderung würde ich jetzt auch nicht glauben. Ich würde halt vermuten, dass Syed wirklich, ja, ein Kollateralschaden war.
Ja.
Möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dabei im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen.
Genau. Ja, und das ist halt eben die dritte Möglichkeit, die jetzt halt noch offen ist. sie wollte es nicht vertuschen. Ne? Wenn sie jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie wäre ein Mensch, der gerne tötet, wie bei das ja so umgangssprachlich den Psychopathen oder der sozialen Persönlichkeitsstörungen ist, dass für die das Töten so das Einzige ist, bei dem die irgendwie was fühlen und was denen das einzig Wertvolle im Leben ist, dann würde sie es ja nicht aufs Spiel setzen, das nur einmal tun zu können.
Ja.
So. Und sie hat sich jetzt halt nun keine Mühe gegeben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht, also sie sagte ja, dass sie geplant hatte, eine Mordserie zu machen, so wie ihre großen Vorbilder. Und dass sie sich jeden Tag mit einem anderen Mann treffen wollte und jeden Tag einem anderen die Kehle aufschneiden wollte, wie sie es gesagt hat. Aber andererseits hat sie ja nach dem Mord an Syed, oder in dem Fall war es ja noch ein Mordversuch, also er war ja noch nicht tot zu dem Zeitpunkt, am Bahnhof wildfremden Leuten gesagt, dass sie eine Mörderin ist und hat sich da auch widerstandslos festnehmen lassen. Vielleicht hatte sie es tatsächlich geplant, eine Mordserie zu machen, um halt die maximale Aufmerksamkeit zu bekommen, hat aber in dem Moment gemerkt, dass es doch eine Grenze ist, die vielleicht auch für sie zu krass ist. Und hat sich deswegen festnehmen lassen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, aber um quasi auch nicht weiter töten zu müssen.
Mhm.
Weil sie sonst vielleicht sich selber den Druck gemacht hätte, wenn man sie jetzt nicht gefasst hätte, dass sie sich selber den Druck gemacht hätte, ja, dann muss ich ja die Mordserie jetzt weiterführen.
Mhm.
Also, dass sie sich quasi hat absichtlich verhaften lassen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber das Ganze halt auch nicht weiterführen zu müssen.
Ist möglich, ja.
Also, dass sie sich selber quasi keine andere Alternative für sich gesehen hat.
Mhm.
Entweder ich werde verhaftet oder ich bringe morgen den Nächsten um, was ich eigentlich nicht will.
Ja.
Also, das könnte ich mir so vorstellen, weil der Anwalt ja sagte, dass es sehr stümperhaft war und sie halt sehr schnell verhaftet wurde.
Mhm.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass das wirklich Absicht von ihr war.
Ja. Nee, was lässt sich sonst noch zu dem Fall sagen? Ne?
Ich meine, man
hat wenig Informationen. Ich glaube, über die Sicherheitsverwahrung hatten wir auch schon mal gesprochen in einer der früheren Folgen. Da war jetzt irgendwo in der Mitte halt ein Abschnitt, wo gesagt wurde, das soll erst am Ende der Haftzeit geprüft werden.
Genau.
Mhm. Was letztendlich aber ja auch ein vollkommen normaler Vorgang ist. Mhm. Also Sicherheitsverwahrung ist ja in Deutschland so das Ende der Fahnenstange,
ja,
wo man sagt, so Leute, die halt dauerhaft eine Gefahr für die Gesellschaft sind, werden da halt sicherheitsverwahrt, obwohl sie ihre Strafe abgesessen haben.
Ja.
Ja. Und das heißt, da werden regelmäßig dann immer wieder Gutachten vorgenommen, ob immer noch eine Gefahr von denen ausgeht. Das heißt, das ist, sag ich mal, ja normal. Und sie hat jetzt lebenslänglich bekommen?
12 Jahre. Ihr Anwalt hatte 8 gefordert und der Staatsanwalt hatte 12,5 gefordert und der Richter hat sich dann quasi auf 12 geeinigt.
Okay. Dann könnte sie ja unter Umständen, wann ist das Urteil gesprochen worden?
Das war jetzt, im Februar 2022, also jetzt ganz aktuell.
Echt? Okay, habe ich wirklich nichts von mitgekriegt.
Mhm.
Naja, man kann ja früher einen Antrag auf Bewährung stellen.
Mhm.
Ne, das hängt natürlich jetzt davon ab, wie es auch da im Schluss beschrieben wurde. Es hängt halt davon ab, wie sie mitmacht und wie sie sich im Gefängnis verhält. Genauen Fristen kenne ich jetzt ja auch nicht, bin ja auch kein Jurist, aber wenn sie 12 Jahre gekriegt hat, wahrscheinlich nach 8 oder 10 Jahren, könnte sie einen Antrag auf Bewährung stellen, dass der Rest auf Bewährung ausgesetzt wird.
Wo ist denn der Unterschied von einer sozialtherapeutischen Abteilung einer Strafanstalt, wo sie ja jetzt ist, und einer anschließenden Sicherungsverwahrung? Kannst du dazu was sagen?
Es sind 2 vollkommen verschiedene Sachen. Also jetzt gerade ist sie in einem Gefängnis und erfährt eine Behandlung gegen ihre offensichtlich psychiatrischen Problematiken, was ich ja auch gut finde, dass Menschen in Gefängnissen trotzdem immer eine gute Behandlung erfahren müssen. Mhm. Und Sicherheitsverwahrung ist keine Therapie und es ist aber auch kein Gefängnis. Ja, das sind auch Einrichtungen, die gesichert sind, aber die leben da auch. Das sind keine Gefangenen mehr. Also das ist rechtlich auch ein klarer Unterschied und die haben in der Sicherheitsverwahrung auch mehr Rechte als ein Inhaftierter.
Mhm.
Einfach weil sie ja im Prinzip ihre Strafe abgesessen haben und sie als Opfer für die Gesellschaft weiter eingesperrt bleiben.
Okay. Aber es ist nicht wie jetzt in den sozialtherapeutischen Einrichtungen, dass weiter Therapien angeboten werden in der Sicherungsverwahrung.
Das wird es da sicherlich auch geben. Also, das ist jetzt ja ein Bereich, mit dem ich so bisher noch gar keine Berührungspunkte hatte. Ich habe mir mal einfach nur im Internet mal ein paar Einrichtungen eingeguckt, die ich kenne. Davon gibt es in Deutschland halt auch nicht ganz viele. Also ich glaube, wir haben in Gesamtdeutschland, weiß ich gar nicht, ob das knapp dreistellig war, die Zahl an Sicherheitsverwahrten. Das sind nicht viele Menschen. Und davon, deswegen gibt es halt auch einfach nicht viele Einrichtungen davon. Denen wird da sicherlich einiges angeboten. Die werden ihre eigene Wohnung haben. Die werden, wenn sie krank sind, natürlich auch Therapien kriegen können. Das heißt, wenn sie wollen. Manche psychisch kranken Menschen wollen ja auch keine Behandlung. Ist dann halt denen freigestellt in dem Fall. Die werden da Möglichkeit haben zu arbeiten, einzukaufen, Freizeitmöglichkeiten. Also ich glaube, die Einrichtung, die ich gesehen hatte, die hatte da halt dann auch einen Basketballplatz und einen Tennisplatz und sowas mit auf dem Gelände drauf, weil die halt ja auch irgendwie ihre Freizeit gestalten müssen.
Also so ein bisschen wie betreutes Wohnen.
Nö. Nee, die sind halt da in einem abgesperrten Areal und sind da halt eingesperrt. Aber wenn sie keine Betreuung brauchen, werden sie auch nicht betreut. Sie werden einfach nur sicher untergebracht, damit sie keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Unterschied könnte man jetzt halt noch sagen zu, sag ich mal, wenn sie da jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung, in einem Gefängnis ist und einem Maßregelvollzug. Ist ja halt ja eben auch nochmal ein Unterschied. Aber der Unterschied macht halt, dass sie trotzdem eine Gefangene ist und therapiert wird. Sie hat ja auch jetzt nicht die Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat abgesprochen gekriegt,
Nein,
was ja Voraussetzung dafür wäre, in einen Maßregelvollzug zu kommen, der ja sich mit der Menschen therapiert, die im Zustand einer verminderten Schuldfähigkeit oder vollständigen Schuldunfähigkeit Straftaten begangen haben.
Ja. Nee, aber das hatte ja der Psychiater ganz klar gesagt. Also sie hat definitiv eine Persönlichkeitsstörung, aber sie ist trotzdem voll schuldfähig. Also das hat er ganz klar gesagt.
Ja, das ist ja auch offensichtlich, ne? Also ihr war die Tat und die Tragweite ihrer Tat ja vollständig bewusst.
Ja. Also sie hatte ja auch ein klares Ziel, als sie getötet hat, halt sich in die Reihe ihrer Idole einzureihen,
Ja.
quasi. Ja, ein sehr kurzer Fall. Mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht. Also wie gesagt, das Urteil ist halt auch erst von Februar diesen Jahres. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch nicht viel weiter tiefgehende Informationen. Wie gesagt, die Familie hält sich auch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Also ein sehr kurzer Fall. Aber ich fand ihn trotzdem sehr spannend. Gerade auch halt, weil es mal so ein ganz anderes Tatmotiv ist. Also nicht jetzt Hass, Eifersucht, Habgier, sondern wirklich einfach Fame, wenn man das so sagen kann.
Vermuten wir.
Vermuten wir, natürlich. Aber also ich finde schon, dass es sehr stark darauf hindeutet, dass sie halt eigentlich ja Aufmerksamkeit wollte, sich einen Namen machen wollte so. Und das fand ich einfach auch als Tatmotiv mal sehr spannend. Also habe ich so jetzt irgendwie noch nicht gehört in einem anderen Fall, wo
Ja.
es sowas gab. Deswegen, auch wenn er sehr kurz ist, wenn es nicht so extrem viel darüber zu erzählen gibt, wollte ich ihn dir oder euch trotzdem mal erzählen. Ja.
Vielen Dank.
Dann beenden wir das Ganze hier und hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, vielen Dank zum Zuhören.
Vielen Dank zum Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Rückmeldungen geben wollt oder sowas, ich weise noch mal darauf hin, wir haben ja eine Instagram-Seite.
Genau.
Ne?
Gerne auch wieder Fallwünsche. Letztes Mal hatten wir ja auch einen Hörerwunsch. Immer her damit. Okay.
Bis zum nächsten
Bis zum
Mal.
nächsten Mal. Tschüss.
Tschö.